Nächster Halt, Universität.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Jamie Lee Merkert und mir sitzen heute zur Abwechslung mal zwei Gäste gegenüber. Denn heute sprechen wir mit Cindy Horitzky und Hannes Sevalo über ein Thema, das viele Studierende beschäftigt, Auslandsaufenthalte. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hi. Danke, dass wir hier sein können.
Und erstmal kleiner Disclaimer, wir sprechen eben heute über eure individuellen Erfahrungen. Diese sind natürlich nicht universell anwendbar und jede Studentin oder jeder Student zieht nach einem oder mehreren Erasmus-Semestern natürlich sein eigenes persönliches Fazit. Das bedeutet aber auch, dass falls ich euch Fragen stellen sollte, mit denen ihr euch aufgrund von irgendwelchen persönlichen Erfahrungen unwohl fühlt, ihr diese auch nicht unbedingt beantworten müsst.
Okay, danke.
Okay. Okay, erstmal vielleicht, dass ihr euch ein bisschen vorstellt, so Alter, was ihr studiert und in welchem Erasmus-Land ihr natürlich wart.
Hi, ich bin Cindy, ich bin 29 Jahre, ich bin gerade in meinem 12. Bachelor-Semester, also kurz vorm Bachelor eigentlich. Ich studiere Deutsche Literatur und als Nebenfach Gender Studies. Und ich war letztes Wintersemester in Prag in Tschechien.
Okay, und du?
Ja, genau. Ich bin Hannes, ich bin inzwischen 21. In meinem 4. Semester British and American Studies mit Nebenfach Politikwissenschaften hier an der Uni. Ich war auch im letzten Wintersemester in Norwegen, in Tromsø. Das ist die nördlichste Universität der Welt, aber leider nur am drittnördlichsten Campus. Da gibt es noch zwei Städte, die nördlicher sind, aber im Arctic Circle.
Okay, das ist mega spannend. Zwei sehr unterschiedliche Länder, wahrscheinlich ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wie habt ihr euch denn für euer Land entschieden? Wie kam das dazu?
Ich bin mit dem Ziel da hochgegangen, unter den Polarlichtern Skitour zu gehen. Und da kamen wenige Länder in Frage. Und da klang einfach der Name, hey, nördlichste Universität. Und mitten in den Bergen gelegen, auf einer Insel, tatsächlich ganz gelegen. Es ist arg wie Konstanz. Also wenn man sich für die Uni entscheidet, weil einem die Landschaft außenrum gefällt, dann ist das, glaube ich, die Uni, die am ähnlichsten ist.
Ich wollte tatsächlich eigentlich zuerst nach England, nach Cambridge, nachdem ich das gelesen habe. Aber leider habe ich nicht bedacht, dass man für Cambridge einen Durchschnitt von 1,7 braucht. Und dann habe ich mich dann für Prag noch entschieden, weil ich tatsächlich einfach dieses Mystische im Winter haben wollte. Also die Altstadt und überall Nebel. Und vielleicht kann man sagen, auch ein bisschen so eine Kafka-Erfahrung machen wollte. Und mir dann gedacht habe, ja gut, entweder England oder dann einfach nach Prag. Warum nicht?
Wie fandet ihr denn den Bewerbungsprozess, also sowohl von unserer Uni als auch, es gibt ja dann auch immer Sachen von der Partneruni, die erfüllt werden müssen?
Ich fand den Prozess von der Uni, am Anfang ging's, aber sehr kompliziert. Also wenn man einmal drin ist, klar, dann ist alles ganz einfach, auch mit Mobility Online und alles geht super. Aber ich finde, die ersten Schritte sind super schwer, auch wenn echt viel angeboten wurde, also online, Online-Meetings und auch nochmal Erklärungen. Aber da auf einmal kommen so viele Sachen auf einen, da sind Geld und Unterkunft und was weiß ich und welche Kurse man nimmt. Und es ist, glaube ich, am Anfang ziemlich viel Info auf einmal. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich am Anfang sehr überfordert.
Wie ging es dir, Hannes?
Bei mir war es genau andersrum. Also am Anfang, bis man in Norwegen war, fand ich, ging es super schnell. Das war auf einmal da und ich hatte damit irgendwie, ja, ich habe irgendwie gedacht, das ist noch viel länger weg. Und dann plötzlich saß ich so auf der Fähre. Womit ich am meisten Probleme hätte, war dann tatsächlich das Organisatorische währenddessen und im Nachhinein. Ich glaube, da habe ich auch das International Office hier öfters mal genervt. Es gab einfach auch währenddessen viel Papierkram, um den man sich so parallel kümmern müsste. Und der ist bei mir doch immer mal hinten runtergefallen.
Okay, du hast jetzt gerade, Cindy, davon gesprochen, eben, dass es manchmal schon Schwierigkeiten gab, beziehungsweise dass es nicht ganz so einfach war. Ja. Was war das spezifisch vielleicht, ein, zwei Sachen oder vielleicht auch, was denkst du, könnte man vielleicht irgendwie einfacher lösen?
Wo ich tatsächlich Probleme hatte und ich weiß nicht, ob ich damit allein bin oder ob es noch jemandem so ging, das war dieses Learning Agreement, weil ich dieses ganze System am Anfang überhaupt nicht verstanden habe und also ich habe versucht, mich reinzulesen, aber irgendwie hat es bei mir einfach nicht Klick gemacht und es war am Anfang super schwierig, erstmal sich Sachen auch an der Gastuni auszusuchen, weil man da erstmal reinkommen muss und erstmal da durchwursteln muss, was kann ich jetzt machen, was könnte zu meinem Fach passen, was passt jetzt in mein Modul oder in mein Studium überhaupt rein und dann wieder alles an Konstanz weiterzuleiten. Und für mich war dann auch das Schwierige, dass sich ja dann alles wieder geändert hat, sobald man da war. Also man war vielleicht einen Monat da. Also ich bin am 17. September hingegangen und die Kurse wurden online gestellt für das Wintersemester am 1. Oktober. Das heißt, alles konnte man wieder verwerfen und wieder gucken, was ist das, kann ich das so machen und so. Und das fand ich allgemein sehr schwierig, wo ich mich auch gefragt habe, also ich verstehe, dass man es im Vorhinein erstmal abklären muss, welche Fächer man macht, aber andererseits, naja, also es gibt ja eine Partnerschaft auch mit dem Fachbereich, das heißt, es muss ja was geben, warum muss ich dann die doppelte Arbeit machen, also das fand ich irgendwie ein bisschen blöd.
Das ist sehr verständlich, ich glaube, ja. Das ist bei fast allen so, dass die Kurse nochmal komplett umgeschmissen werden. Dementsprechend super nervig, weil man das Gefühl hat, man macht das Ganze für nichts. War das bei dir auch so, Hannes?
Tatsächlich nicht. Bei mir war es so, dass ich die Kurse vor Ort keinen einzigen mehr ändern konnte. Das heißt, ich meine, im Juli mussten alle Kurse angemeldet sein und auch die Studenten vor Ort waren schon fest in den Kursen registriert. Im Mitte August ging dann das Semester los, aber wenn es Stundenplankollisionen gab oder so, war es nicht möglich, dann noch einzelne Kurse abzuwählen oder einen neuen, den man gefunden hat, dazu zu wählen, sondern das musste alles im Vorhinein stehen und da gab es tatsächlich keine einzige Änderung, was mir wahrscheinlich die Hürde bewahrt hat, aber dann natürlich andere gab, dass wir mit Stundenplänen Probleme hatten und uns auch interessante, also es gab sehr, sehr viele interessante Kurse, die ich hier vor Ort dann gesehen habe, die sind dann leider an mir vorbeigegangen.
Und das ist aber gewesen wegen deiner Partneruni,
genau,
das, was sie wollten, okay.
Das ist das Prinzip vor Ort dort, dass die einfach sehr, sehr viele Auslandsstudierende bekommen, sowohl über Erasmus als auch über andere Programme. Und die müssen dadurch so lange im Vorhinaus planen, dass es einfach keine Flexibilität mehr gibt.
Mhm. Und an sich, wie fandet ihr eure Kurse, die ihr da so belegt habt? Wie war das Akademische vielleicht auch im Vergleich zu Konstanz? Weil von manchen Unis oder Ländern hört man, dass es ein ähnliches Level ist, schwerer oder auch leichter. Wie war das bei euch?
Genau, ich war ja in Norwegen so ein bisschen, also von uns aus schaut man ja immer auf die skandinavischen Schulsysteme und ich bin sehr interessiert da reingegangen und es gab auch Kurse, die waren vom Thema einfach klasse. Also das waren super spezifische Themen, aber es war ein ganz anderes Lernfeeling so in der Uni. Es sind ganz kollegiale Umgangstöne, es gibt nicht diese Formalitäten, die wir hier haben und selbst in englischen Kursen, wie sie ja bei mir im Studiengang meistens sind, das war ein Perdu, man hat sich wirklich nach einer Woche gekannt, aber vom Niveau her ist es mir als ein bisschen niedriger angekommen. Es gab zum Beispiel gar keine Tutorien, das heißt pro Vorlesung hatte man wirklich diese 2 Stunden die Woche und sonst gar nichts, weil es normal ist, mit Familie zu studieren und das ist wirklich dazu gemacht, dass man währenddessen auch voll arbeiten kann, was natürlich, wenn man als Vollzeitstudent dahin kommt, viel Freizeit mit sich gebracht hat. Ansonsten von den Themen her, genau, hat gepasst.
Da würde ich mich tatsächlich anschließen vom Niveau her. Also ich muss sagen, bei mir war es tatsächlich so, dass das Niveau deutlich unter der in Konstanz war. Also ich, dadurch, dass ich jetzt am Ende meines Studiums bin, habe ich mich gefühlt, als wäre ich so im ersten Semester und würde da wirklich Kurse besuchen. Und ich war mir dann aber auch nicht sicher, ob ich einfach die falschen Kurse gewählt habe und habe dann dort auch mit den Studierenden geredet und habe die gefragt, wie das normalerweise abläuft, weil wir haben ja Pro-Seminar, Hauptseminar, wo dann eben das Niveau steigt. Und die haben mir dann gesagt, nee, das haben die gar nicht. Und was dann noch verwirrender war, dass die gerade in Germanistik, weil in Prag gibt es eben eine Germanistikfakultät und deren Studium ist einfach ganz anders aufgebaut. Das heißt, die machen die Seminare eigentlich nur auf 3 Credits. Und das hat dann natürlich Sinn gemacht, weil wenn ich ein Seminar auch hier nur auf 3 Credits mache, dann sitze ich halt im Seminar und mache dann noch nebenbei eben eine Präsentation. Aber dort war es auch so, dass selbst die Themen, also ich fand sie jetzt nicht anspruchsvoller als hier in Konstanz. Es waren zwar wirklich verschiedene und gute Themen, die ich jetzt in Konstanz gar nicht bedacht habe, weil die zum Beispiel unter deutsche Literatur verstehen, alle deutsche Literatur, also nicht nur Deutschland-Literatur, sondern Deutsch-Literatur im Sinne von Deutschland, Schweiz und Österreich. Und das war darin eben interessant, weil ich dann auch Seminaren war von Themen, wo ich gar nicht drüber gedacht habe, so, ah ja, stimmt, in Österreich sprechen die auch Deutsch und haben ihre deutsche Literatur. Ja, genau, macht Sinn, aber hier wird eben nur deutsche Literatur, gibt es eben Seminare und dadurch, ja, war es in der Hinsicht interessant, aber sehr, sehr einfach.
Okay, das ist sehr spannend. Ich glaube, das hört man sehr oft von Studierenden. Mir selber ging es auch so in meinem Erasmus-Semester in Istanbul, also in der Türkei. Es war ein unfassbar einfaches Niveau für mich. Ich glaube, das ist sehr oft eben der Fall. Wie war das denn generell? Habt ihr dann am Campus gewohnt oder wart ihr in einer eigenen Wohnung, in einer WG? Wie habt ihr das geregelt? Oder gab es da auch die Möglichkeiten, die euch von den Unis ausgestellt worden sind?
Ich habe größtenteils in einer WG gewohnt, vom Studentenwerk vor Ort. Das waren wir zu fünft mit noch zwei anderen Erasmus-Studenten und zwei norwegischen Studenten und natürlich mir. Wir hatten da, das war so eine halbe Stunde Fußweg von der Uni, war natürlich ein ganz schönes Haus gestellt. Ich habe davor ungefähr 2 Wochen bei einer Familie gewohnt, die ich einfach über das norwegische eBay quasi gefunden habe, die da einfach so eine Wohnungsanzeige gestellt hatten, dass sie eben ein Zimmer gerne an Studenten vermieten. Und da bin ich dann aber ziemlich schnell ausgezogen und habe gemeint, hey, ein bisschen andere Leute, Studenten um sich haben, die den gleichen Tagrhythmus haben, die vielleicht gerade das Gleiche machen, ist doch ein bisschen besser. Aber dann meine WG war richtig cool. Wir hatten sogar ein Wohnzimmer und es war so ein paar Traditionen einfach haben wir vor Ort aufgepickt, dass es Taco Nights zusammen gab, gemeinsame Filmnächte und so. Und das war dann viel, viel besser.
Ich habe in einem Wohnheim gewohnt. Und ich muss dazu sagen, es war nicht das Größte, aber es war mittel und größer. Es war nicht so weit entfernt vom Campus, also mit der U-Bahn war es vielleicht, also von meiner Fakultät, vielleicht 15 Minuten entfernt. Es war interessant, weil ich es bis dato nicht kannte. Also es war aufgebaut tatsächlich eher wie so eine Jugendherberge. Man muss sich vorstellen, einfach ein Korridor. Und in diesem Korridor hat man circa 50 bis 60 Zimmer. Und auf jedem Ende vom Korridor hat man dann ein Bad und eine Küchenzeile. Und ja, was ich irgendwie auch nicht mit berechnet hatte zu der Zeit, war, dass es im Ausland ja sehr üblich ist, dass man sich Zimmer teilt. Und aber man kann sehen, wie man möchte. Zu meinem Glück konnte ich durch meine Depression eben angeben, dass ich aus psychischen Gründen dann ein Einzelzimmer möchte. Und dann habe ich auch eins gekriegt, weil, naja, der Nachbar war nur 30 Zentimeter von einem dann entfernt, also das Bett. Und ich weiß nicht, ob jeder damit zurechtkommt, wenn eine fremde Person für 4-5 Monate 30 Zentimeter von einem wegschläft. Also das war sehr interessant.
Wäre das so gewesen, das kenne ich nämlich, dass es dann so ist, dass die Erasmus-Studierenden, es ist immer noch eine fremde Person, aber dass es eben Erasmus-Studierende sind, die in den Zimmern zusammen gefärcht im wahrsten Sinne des Wortes teilweise werden, wenigstens nicht mit Einheimischen, also dass es da dann vielleicht keine Clashes gibt, sondern alle kommen gerade neu an.
Ja, das war auch so. Mhm. Also wir waren gerade in einem Haus eben, wo dann Erasmus-Studenten waren und das war dann halt teilweise gestaffelt, also unserer Korridor waren eben die Neuankömmlinge vom Wintersemester, drüben waren die vom vorherigen Semester, weil es gibt ja auch viele Unis, die dann in Erasmus für ein Jahr lang gehen. Und ja, also da waren wir Erasmus-Leute schon zusammen. Und das Ding war, was ich sehr, ich nenne es jetzt einfach interessant war, dass ich mich immer gefragt habe, warum wir eigentlich eine Putzfrau haben, die von Montag bis Freitag kommt. Und ich dadurch festgestellt habe, gerade für die Toiletten, die war tatsächlich nötig. Also es gab auch zum Beispiel kein Toilettenpapier in den Toiletten. Man musste sich selber Toilettenpapier kaufen und Seife und alles. Also da war nichts. Und auch die Küche war, was ich da auch nicht wusste, also es gab kein Besteck, es gab keine Teller, keine Becher. Man musste sich alles selber kaufen. Es gab auch kein Spülmittel, also da war wirklich nur Arbeitsfläche und Herd und der Rest musste man halt irgendwie gucken, wie man das herbekommt.
Oh je, das ist super organisiert, vor allem für Erasmus-Leute, die da gerade ankommen und ja, ganz andere Dinge im Kopf haben, wie Kurswahlen und so, und dann noch ihr täglich Brot auf den Tisch irgendwie stellen müssen und sich noch nicht mal im wahrsten Sinne des Wortes ein Brot schmieren können. Wie ist es denn sonst so gewesen? Also kennt ihr ESN, also das Erasmus Student Network? Gab es sowas in euren Städten oder spezifisch auch für eure Unis? Weil manchmal gibt es das städteübergreifend oder länderübergreifend. Manchmal hat aber jede Uni das einzeln. Kennt ihr das? Habt ihr die Angebote, die da unternommen worden sind, genutzt?
Ja, das gab es auch in Prag, nur konnte ich es nicht nutzen, weil die Platzzahl beschränkt war auf 200 oder nicht mal. Und die Uni uns mitgeteilt hat, ja, es kann nicht jeder einen Platz bekommen, weil sich an der Uni circa pro Semester über 1000 Erasmus-Leute kommen und dann eben die Höchstzahl, zum Beispiel eine Tour durch Prag, dann begrenzt sind auf 200 Leute und die dann halt einfach nicht mehr anbieten können. Ich habe denen auch per Mail geschrieben, weil uns gesagt wurde, ja, man kann ja nochmal per Mail schreiben und es wird geguckt, dass vielleicht noch extra Termine stattfinden. Aber mir wurde dann mitgeteilt, dass eben alles komplett ausgelastet ist. Was ich zum Teil verstehen kann, wenn man bedenkt, nach Corona und alles, dass das Ganze wieder Fahrt aufgenommen hat und wahrscheinlich mehr Leute ins Ausland gegangen sind. Andererseits ist es so eine Sache, wo ich mir dann überlegt habe, naja, könnte man nicht damit rechnen, dass dann eben mehr Leute diese Aktivitäten in Anspruch nehmen wollen?
Mit diesem ISN habe ich vor Ort gar nichts versucht. Bei uns war das alles, was bei uns Sehzeit ist, ist da Samstgnaden. Die haben eben verschiedene Kurse angeboten und die Uni hatte auch eigene Programme, eigene Hochschulgruppen, die sogar ähnlich organisiert waren wie bei uns. Wir hatten auch das Platzproblem und ein weiteres Problem bei uns war, dass es getrennte Angebote für Erasmus-Studenten und heimische Studenten gab. Das heißt zum Beispiel, viele Erasmus-Programme waren sehr, sehr schnell ausgebucht auch wieder und eben sehr temporär angeboten. Das heißt, wenn die zum Beispiel in den Ferien lagen oder kurz vor dem Semester, kurz nach dem Semester, während die heimischen Studenten noch auf diese Angebote zugreifen konnten, waren die für uns sofort vorbei, also auf den Tag genau. Und es war quasi unmöglich, Leute zu finden, die vielleicht länger da bleiben, die vielleicht andere Pläne haben, sondern wir hatten quasi sehr touristische Angebote und dann alles, was auch in die Landschaft ging, was in die Berge ging oder was so wirkliche Hobbys wären, das heißt Kajakfahren, Segeln, Klettern, das war alles sehr auf die heimischen Studenten und für die Erasmus-Studenten gab es da nur ganz, ganz wenig Plätze, die natürlich sofort weg waren.
Heißt das, ihr habt dann beide auch so Trips innerhalb von dem Land selber organisiert mit Freunden, die ihr da gemacht habt oder?
Ja, also ich habe mich dann innerhalb des Wohnheims dann mit ein paar Leuten angefreundet und wir haben das dann eben ja selber gemacht. Also ich hatte zwar tatsächlich, das Einzige, was ich in Anspruch genommen habe, war ein Erasmus-Buddy, der mir dann geholfen hat, auch viele Sachen nochmal erklärt hat, die mir bis dato auch, also die für mich einfach keinen Sinn gemacht haben. Aber da muss ich auch sagen, da habe ich wahrscheinlich in so einer Deutschland-Bubble gelebt. Aber ansonsten, ja, man hat halt irgendwie alles selber gemacht, also von meiner Seite.
Genau, bei mir war es dann vorwiegend innerhalb der WG, weil wir doch sehr international angehaucht waren, waren wir einfach das Wochenende zusammen in den Bergen. Und als das mit den Unigruppen nichts wurde, bin ich zum DNT gegangen. Das ist einfach ein Verein vor Ort, wie bei uns der Alpenverein. Und die waren dann super, mit denen konnte man Touren eben wahrnehmen. Und wir haben es dann wirklich bis nach Alta, also so gut 500 Kilometer nördlich und auch südlich. Und das war dann eine sehr coole Gruppe, wo man sich einfach privat schauen muss, welche Interessen passen zu welchem Verein und wo kann man da beitreten.
Okay, wenn wir nochmal zu den Freunden zurückkommen. Die waren dann bei euch überwiegend Internationals oder hattet ihr auch einheimische Freunde?
Ich hatte tatsächlich nur von den Erasmus Internationals. Aber wie gesagt, das kann jetzt auch daran liegen, zum einen, dass ich halt in einem Korridor gewohnt habe, wo nur Erasmus-Leute sind. Ich habe es tatsächlich mal probiert mit den Einheimischen und habe mich mit denen auf eine zweitägige Exkursion gewagt. Ist dann relativ schnell in die Hose gegangen, weil die am zweiten Tag dann nur noch Tschechisch gesprochen haben. Selbst der Dozent. Und sie mir am ersten Tag abends schon mitgeteilt haben, naja, weil ich gesagt habe, ja, was soll ich machen? Also ich gehe jetzt schlafen, weil ihr sprecht alle Tschechisch. Ich kann kein Tschechisch, was soll ich denn machen? Und mir dann mitgeteilt wurde, naja, du musst auch mal unsere Sichtweise sehen. Es ist wirklich anstrengend, die ganze Zeit eine andere Sprache zu sprechen. Wo ich mir gedacht habe, ja, ich weiß, ich wohne im Wohnheim, ich muss die ganze Zeit Englisch sprechen. Ich weiß, es ist anstrengend, aber ja, und deswegen ich weiß nicht, ob die einfach nur Angst hatten, weil immer so ein bisschen Angst da ist, so, oh Gott, ist mein Deutsch gut genug? Ich meine, ich habe mich auch mit einer aus England angefreundet, wo ich mir immer gedacht habe, oh Gott, mein Englisch. Aber ja, da habe ich denen auch gesagt, ich weiß, Deutsch ist einfach eine schwere Sprache, es ist voll okay, dass man es nicht kann.
Oh je, das klingt echt schwierig. Und wie war das bei dir? War es ähnlich, dass du bei den Einheimischen eher auf Diskrepanzen gestoßen bist?
Genau. Also allgemein ist es das Problem, dass Tromsø quasi überrannt ist. Das heißt, es gibt so, so viele International Students auf sehr, sehr wenig norwegische Studenten, wodurch die sich tatsächlich gewollt abkapseln, weil sie sagen, hey, sie haben es satt, dass Leute, mit denen sie sich anfreunden, nach einem halben oder nach einem Jahr wegziehen. Und so war tatsächlich viel, dass in vielen Vereinen konnte man nicht beitreten, wenn man nicht sagt, man ist zum Beispiel ein ganzes Studium hier, weil die einfach gesagt haben, sie können nicht Halbjahresprogramme anbieten, Leute vielleicht mitnehmen, die ihnen dann weg sind. Was viel geholfen hat, waren so Basics an Norwegisch, was ich immer krass fand, war, dass ganz viele, die auch über Jahre hinweg dort leben, sagen, man kommt mit Englisch perfekt durch, warum soll ich Norwegisch lernen? Und selbst so Sachen wie sich vorstellen zu können und danach wieder auf Englisch zu wechseln, hat mir dann am Ende super viele Möglichkeiten eröffnet, auch mit Leuten von dort auf Tour zu gehen. Und das sind auch die Leute, mit denen ich noch in Kontakt bin. Also in der Uni war es vorwiegend Kontakt mit den Internationals, auch unser Klassenraum war einfach zum Drittel Norwegisch, zum Drittel Russisch, zum Drittel Deutsch, wodurch wir natürlich einfach untereinander auch Deutsch reden konnten. Aber dann alles im Verein zum Beispiel war dann immer ein Versuch da, dass man Norwegisch gelernt hat und das wurde einem sehr hoch angerechnet. War natürlich, wo ich das Glück habe, dass ich Englisch und Deutsch spreche, was es mir super leicht gemacht hat. Für andere, meine Mitbewohnerin aus Spanien, die gar keinen Zugang ans Norwegische hat, hatte dadurch natürlich viel, viel mehr Probleme, weil die Schrift als Deutscher kann man Norwegisch relativ gut lesen, weil es unserer Sprache super ähnlich ist. Wenn man diesen Vorteil nicht hat, ist es extrem schwer, Fuß zu fassen, weil das sehr persönlich genommen wurde, wenn man nicht versucht hat, Norwegisch zu lernen.
Ich habe es ähnlich erlebt, also nicht, dass es persönlich genommen worden ist, aber ich habe vorher angefangen, ein bisschen Türkisch zu lernen, da auch einen Türkischkurs absolviert weiterhin. Und das hat mir unfassbar viele Türen geöffnet, einfach mit den Einheimischen reden zu können, allein im Supermarkt. Natürlich auch, ich meine, man kennt es ja in der Türkei, was Preise angeht für Touris. Da habe ich dann auch deutliche Unterschiede gemerkt. Aber ihr habt jetzt beide viel von euren Erasmus-Freunden gesprochen. Hand aufs Herz, ist Erasmus-Freunde sowas ein Band fürs Leben oder nur ein Band auf Zeit? Wie leicht ist es, den Kontakt danach zu halten?
Ich habe tatsächlich noch Kontakt mit einer aus meinem Erasmus-Studium. Die andere, ich weiß nicht, da haben wir beide versucht, Kontakt aufzunehmen, aber sie ist in Italien verschollen. aber mit der anderen habe ich tatsächlich noch Kontakt und wir telefonieren auch, wir schreiben uns auch, schicken uns Postkarten. Sie war tatsächlich sogar letztes Wochenende da auf einem Konzert in Zürich, aber kam dann nochmal vorbei. Und wir halten soweit also immer noch Kontakt.
Ja, das ist schön. Ja. Hast du das auch? Bei dir klang es eben schon so ein bisschen schwieriger durch.
Genau, mit den Leuten von Erasmus, also Leuten aus der Uni oder anderen Internationals, habe ich gar keinen Kontakt mehr. Da hatte ich eben meine WG und das hat sich sehr schnell eingeschläfert. Ich habe noch ein bisschen Kontakt mit ehemaligen Tourenpartnern, die ich eben da oben kennengelernt habe. Und das hat sich als leichter herausgestellt, Kontakt zu halten.
Okay, seid ihr denn zwischendurch auch nach Hause gefahren? Oder, weil es, ich weiß nicht, bei dir, du hast es gesagt, Cindy, du warst im Wintersemester da, warst du
genau,
auch im Wintersemester da?
Ich war auch im Wintersemester und ich bin tatsächlich ich bin sehr zuversichtlich da reingegangen und habe gemeint, ich fahre, sobald hier das Sommersemester vorbei ist, nach Norwegen und ich bleibe dort, bis das nächste Sommersemester wieder anfängt. Das wären 8,5 Monate gewesen. Ich bin in der Zeit dann zweimal zu Hause gewesen und auch 2 Monate früher dann wieder zurück. Einfach die norwegische Uni war so aufgebaut, dass man vor den Klausuren einfach 3 Wochen Ferien hatte, in denen man lernt, in denen keine Vorlesungen mehr sind. Und es war normal, dass man nach Hause fährt. Und da Tromsø so eine internationale Stadt ist, ist die zwischen diesen 3 Wochen auch wirklich ausgestorben gewesen. Wo ich dann auch kurzfristig gesagt habe, ja, ich setze mich noch in den Zug und fahre hierher. Was auch nochmal schön war, die Sonne zu sehen, bevor es dann in die Polarnacht ging. Da waren hier noch irgendwie 20 Grad und wir lagen noch am Bodensee und danach ging es in die minus 25 und Eis auf 20 Zentimetern auf der Straße. Und in dem Setting hatten wir dann eine Klausurenphase und dann bin ich über Weihnachten nochmal zurückgeflogen. Da war dann das Semester komplett fertig, alle Abgaben gemacht und ich bin danach nur nochmal in Urlaub nach oben gegangen.
Mhm. Wie war das bei dir?
Tatsächlich war ich einmal, ich habe meine Familie nicht direkt besucht. Ich bin im Dezember einmal nach Dresden gefahren und habe da eine Freundin besucht, was ja, also das ist nur 2 Stunden von Prag weg, also von dem her ganz zentral. Über Weihnachten war ich dann zu Hause und über Silvester und dann bis zu meiner Rückkehr Ich bin am 10. Februar dann wieder gefahren, also die circa 1,5 Monate, ja 2, war ich dann in Prag. Aber ich muss auch sagen, dafür haben mich auch Freunde besucht. Also meine Familie hat mich besucht, meine beste Freundin hat mich besucht und noch eine Studienfreundin von hier hat mich auch nochmal besucht in Prag, weil es sich halt anbietet. Also selbst mit dem Flixbus kann man von Konstanz, ich glaube, man braucht 8 Stunden oder so. Und also das hat sich jedes Mal immer ganz gut angeboten. Von dem her war eigentlich keine Zeit so für Heimweh, für die Familie, sage ich mal so. Freunde eher, ja. Aber so an sich Heimweh nach Deutschland eher weniger. Was vielleicht auch daran liegt, dass sobald man in Prag ankommt, die erste Sprache, die ich zum Beispiel gehört habe, war Deutsch. Also es steht auch ziemlich vieles auf Deutsch dran, ziemlich viele reden dort Deutsch. Also an sich was vermissen, fällt einem da schon schwer.
Und wenn ihr dann mal Heimweh gehabt hattet, was sind also eure Go-To-Tipps gegen Heimweh?
Ich habe ganz viel telefoniert einfach mit Freunden und es war ja noch nach Corona alles irgendwo online erhältlich. Das heißt, ich hatte immer irgendwelche Events digital in der Planung, wo ich einfach noch meinen Alltag von Deutschland ein bisschen weiterführen konnte. Und das war immer super cool, drauf zuzugreifen, weil wenn man mal alles so das Neue satt hatte oder so, hatte man noch so ein bisschen was aus Deutschland einfach mitgebracht und noch zu tun. Und dadurch, dass ich meine Semester fast überschnitten habe, weil das norwegische Semester sehr viel früher losgegangen ist, habe ich tatsächlich den Großteil der Zeit auch noch was für die deutsche Uni zu tun gehabt, da unsere Abgaben so spät im Semester lagen, dass sie sich mit den früheren norwegischen Klausuren überschnitten haben. Das heißt, ich habe fast während meinem kompletten Studium dort noch an Abgaben gearbeitet oder war halt irgendwo in Kontakt noch mit Leuten für Gruppenarbeiten. Genau.
Ich muss auch sagen, bei mir waren es auch vor allem die Telefonate mit den Freunden und auch mit der Familie. Und auch so online kann man ja auch über Steam oder so zusammenspielen, so Spiele spielen. Das war ganz cool. Und mir hat zum Beispiel tatsächlich geholfen, einfach auch über Deutschland zu reden und über die Uni hier und wie mein Leben hier ist, einfach Austausch auch mit anderen. Und weil es auch für einen selber super interessant ist, also nicht nur, wenn man den Alltag so erklärt und dann erzählt, so ja, und das vermisse ich und bei meiner Uni ist es so, sondern auch zu hören, wie es an anderen Unis ist und wie der Alltag auch von anderen Studierenden aussieht. Und das war super interessant. Und mir zum Beispiel hat es super geholfen, weil man dann auch gemerkt hat, dass die anderen eben genauso fühlen und sich auch denken, boah, wäre ich jetzt zu Hause, das wäre so cool. Und dann leidet man zu zweit, also geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ich denke, was man ganz oft mit einbeziehen muss, ist auch Zeitverschiebung in manche Länder und natürlich auch kulturelle Unterschiede, die da reinspielen. Zum Beispiel, wie die Ferien gelegt sind, ob man nach Hause fahren kann oder fliegen kann. Das ist ja auch je nachdem, wo man hingeht, der Fall ist. Bei mir war es zum Beispiel so, ich konnte das Semester über nicht nach Hause, weil auch über Weihnachten logisch bedingt es da keine freien Tage gab. Das war aber in Ordnung. Stattdessen bekommt man dann eben auch Besuch. Das ist ja auch immer sehr schön. Aber wie ist es denn? Sind euch generell so kulturelle Unterschiede viel aufgefallen und eher im negativen oder eher im positiven Sinne?
Mir hat es fast Probleme gemacht, dass Norwegen und Deutschland sich so ähnlich sind. Also man kommt da an und die Länder haben einfach sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Die Sprache war sich so ähnlich, dass es nicht wirklich eine Schwierigkeit war, die zu lernen. Das Essen vor Ort, also wir hatten Diskussionen, wessen Oma das bessere Sauerkraut macht. Und das erfüllt natürlich alle Stereotypen. Aber es hat so dieses Aufregende gefehlt, was komplett Neues. Klar, man hat mal Rentierfleisch ausprobiert oder wir haben Elch gegessen. Aber die Basis von dieses komplett neue Land erkunden war einfach viel, dass die Städte ähnlich aussahen zu unseren und dass viele Sachen so waren, ja, ich könnte mir jetzt noch was anschauen, aber ich könnte auch einfach zu Hause bleiben, weil es sieht eher aus wie bei mir zu Hause. Das heißt, es gab nicht so viel Neues zu erkunden, wie ich es mir gewünscht habe.
Bei mir ist es tatsächlich zweigeteilt. Also zum einen muss ich sagen, wie man wahrscheinlich an meinem Nachnamen gehört hat, ist der nicht deutsch, sondern meine Eltern kommen aus Polen, das heißt Polen und Tschechien, also es sind so slawische, es sind slawische Länder und dadurch sind sie kulturell sehr ähnlich. Und also da muss ich sagen, habe ich mich relativ schnell mit eingefunden, weil eben, wie gesagt, diese slawischen Länder doch sehr ähnlich sind. Und es gab ein paar Kleinigkeiten, die mich dann immer wieder stutzig gemacht haben. Also da muss ich dann auch sagen, da bin ich dann voll deutsch. Es war zum Beispiel Sonntag einkaufen gehen. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich.
Ich habe es geliebt.
Ja, ja. Ich finde, da sind wir uns alle gerade einig. Unsere Gesichter strahlen alle gerade. Super schlecht für die Mitarbeitenden dort, aber total toll für verpeilte Studis.
Man hat überhaupt keinen Druck. Also es gibt nicht diesen krassen Samstag, so wie am Wochenende, wo man sich denkt, krass, ich kann Samstag eigentlich nicht einkaufen gehen, weil da alle Berufstätigen einfach einkaufen gehen. Nee, also man geht komplett total entspannt, jederzeit. Bis um 12 Uhr oder sogar bis noch später in den Supermarkt, weil man hat überhaupt keine Hektik, irgendwie was kaufen zu müssen. Das war super interessant. Wo ich allerdings Probleme hatte, wo ich selber gemerkt habe, ich glaube, ich bin einfach in einer deutschen Bubble gefangen, war, als ich die ersten Male ein Seminar hatte. Und ich hatte ein Seminar, also das ging über die deutsche Literatur von den 1960ern bis heute. Und er hat eine Frage gestellt und ich habe dann gesagt, naja, der Osten. Weil für mich alles ab der deutschen Grenze war für mich einfach, ja, das ist halt der Osten. Also Polen, Tschechien, das ist halt Osten. Und dann sowohl die Studenten als auch der Dozent mich angeschaut haben und gesagt haben, nein, 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 wir sind Mitte Europa, wir sind nicht der Osten. Und ich gesagt habe, ja, ja, schon, ich weiß, also ja, aber also halt, wenn man das, also ab den 60er Jahren und Alliierten, also das... Ne, dann seid ihr Osten. Dann so, nein, 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 wir sind nicht der Osten, wir sind Mitteleuropa. Alle denken immer, wir sind armes Osteuropa, aber sind wir nicht. Und ich gemerkt habe, okay, ja, okay, ja, also ich weiß, aber... Und ich dann irgendwie gemerkt habe, fuck, es ist immer noch in meinem Kopf dieses, ja, der Osten, der arme Osten, die haben nichts. Und ja, das ist halt dieser, diese im Endeffekt, also dieses, wirklich dieses Nachkriegsdenken, wo ich mir gedacht habe, ja, also ich, stimmt, also ich sehe es ja, dass ihr genauso einen Standard habt wie wir. Also das hat mich dann sehr überrascht und es gab immer mal wieder so kleine Momente, wo ich dann mich selber an den Kopf fassen musste und sagen musste, ach, nee, nein, so ist es nicht, nein, komm. Also wo ich mich dann selber auch gefragt habe, so okay, ist einfach das, wird das für uns einfach vom System herbeigebracht oder ist das gerade einfach nur mein Denken? Also das fand ich super interessant, weil geografisch haben sie natürlich recht, sie sind Mitteleuropa und nicht Osteuropa.
Es ist wahrscheinlich sehr oft so, dass es so kulturelle Differenzen gibt, allein eben wie Sachen auch schon in der Schule beigebracht werden, was sich durch das ganze Leben von vielen Leuten einfach zieht, was dann so als Basiswissen angenommen wird, was in anderen Kulturen dann eben anders aufgefasst wird oder einfach auch perfaktisch anders ist.
Genau, wenn ich da noch was, eben bei den Supermärkten ist mir eingefallen, der größte Unterschied war tatsächlich die Alltagsstruktur, weil Norwegen, man hat gemerkt, sobald die Sonne weg war, war das Land ein Langschläferland, was ich so angenehm fand, während bei uns ja, also nach 7 Uhr hat man wach zu sein und also viele Geschäfte haben erst um 9 oder 10 aufgemacht und die Vorlesung, eine 10 Uhr Vorlesung war die früheste und auch da saßen dann sogar die Profs da und haben gemeint, Alter, warum tue ich mir diese Vormittagsvorlesung an? Und es war absolut normal, also in der Mensa gab es Frühstück bis 12 Uhr, dass das komplette Land, nicht nur dieses Studentenleben, in einen ganz anderen Rhythmus als bei uns reingefallen ist. Und da haben sie sich dann sehr von Deutschland unterschieden, dass es einfach sehr viel entspannter wurde und dass es okay war. Ja, morgens ist man nicht wach, weil es gab einfach nicht mehr diesen Tagesrhythmus und das hat sich alles nach hinten geschoben. Genau, und das kam so mit der Polarnacht dann.
Würdest du sagen, das oder auch die Supermärkte generell sind so Sachen, die du oder die ihr vermisst? Oder was sind so Sachen, die ihr aus eurem Auslandssemester vermisst? Gibt es da was in Retrospektive?
Derzeit das Wetter. Also selbst im August geht es seltenst über 10 Grad, was es natürlich, gerade sehr, sehr angenehm machen würde. Nee, und auch von der Uni, man hatte natürlich sehr viel Freizeit. Also durch Erasmus musste ich in Norwegen nicht arbeiten, was natürlich nett ist, einfach Geld zum Studieren zu bekommen. Und auch allgemein, also die Landschaft hat mir schon arg gut gefallen, aber es gibt auch, ich würde sagen, unterm Schlussstrich bin ich gerade ganz froh, wieder in Deutschland zu sein.
Ja, an sich geht es mir auch so. Was ich tatsächlich vermisse, sind die Preise von Restaurants oder auch von den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die einfach super günstig sind. Also selbst in Prag, was wirklich eine Hauptstadt ist, und wenn man da wirklich an einem Platz oder an dieser kennt ihr wahrscheinlich auch, diese Astronomie-Uhr, diese bunte Uhr, wenn man da in ein Restaurant geht, also da zahlt man für ein gesamtes Menü 10 bis 15 Euro, was hier einfach, wenn ich da ans Wirtshaus denke, also kommt man jetzt nicht so weit, da reicht es vielleicht für ein Hauptgericht, vielleicht Käsespätzle und noch, ich weiß es nicht, eine Cola und das war's dann aber auch schon. Und da kommt man halt super weit. Was ich tatsächlich auch nicht vermisse, sind Überraschenderweise auch die Preise, weil Tschechien keinen eigenen Supermarkt hat. Die haben keine eigene Supermarktkette, sondern die haben dort Kaufland und Penny und Lidl und sogar DM und Rossmann. Und dadurch, dass es eben deutsche Supermärkte sind, müssen die teilweise Sachen importieren, was ganz witzig ist, weil ziemlich viele Lebensmittel einfach auf Deutsch dastehen, wie Walnüsse. Also wo ich auch dran vorbeigelaufen bin und mir gedacht habe, ah, Walnüsse. Und dann, warte, falsche Sprache, Walnüsse? Das war sehr interessant. Aber dadurch sind sie halt teilweise wirklich doppelt so teuer. Und da fließt dann halt wirklich das ganze Geld hin, dass man sagt, okay, in Tschechien ist es wirklich als Student oder als lebende Person günstiger, essen zu gehen oder sich selbst Essen zu bestellen, als selber Essen zu kaufen. Und das vermisse ich tatsächlich nicht, weil in Deutschland sind die Preise auch schon gestiegen, aber tatsächlich nicht so hoch wie in Prag.
Okay, und in Retrospektive nochmal, gibt es noch Dinge oder Sachen, die ihr gerne anders gemacht hättet, wenn ihr die Möglichkeit dazu gehabt hättet? Oder auch, was ihr anders gemacht hättet, wenn ihr das vorher gewusst hättet?
Ich glaube, was wichtig gewesen wäre, wäre mehr in Kontakt mit den Studis, die im gleichen Studiengang wie ich an die gleiche Uni gegangen sind. Wir hatten zwar so eine WhatsApp-Gruppe mal, um das Gröbste abzusprechen, aber wir kannten uns, oder ich kannte sie vorher nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen im Kontakt waren. Und ich glaube, das wäre hilfreich gewesen, auch vor allem, da die anderen früher da waren, am Anfang diese Leute zu haben, bis man Leute kennengelernt hat. Und ansonsten wäre es, glaube ich, besser gewesen, flexibler reinzugehen. So, ich habe gedacht, also ich hatte ein 40 ECTS-Semester geplant, womit hier mein Stundenplan ja ziemlich voll gewesen wäre, hatte dann aber 8 Stunden die Woche Uni und sonst eher wenig, wodurch ich mir dann vor Ort raussuchen musste, welche Stadt wäre denn interessant zu besichtigen. Das heißt, ich hätte im Vorhinein vielleicht ein bisschen mehr über das Land rausfinden können, wo man Sightseeing machen könnte und dann eher Dinge auslassen können, anstatt sie einfach zu verplanen oder dann nicht die Lust zu haben, zu recherchieren, wie man denn hinkommt. Und was ich inzwischen ganz, ganz anders machen wäre, ich bin mit dem Auto, Zug, Flugzeug und also Bus nach oben gefahren. Ich habe einmal alles ausprobiert. Ich habe mein Auto mit hochgenommen, bin dann aber mit Zügen unterwegs gewesen. Ich bin einmal zurückgeflogen und dann mit dem Zug wieder hochgefahren. Und ein Auto ist absolut nicht notwendig gewesen. Das waren ungefähr 3 Tage purer Stress mit über 1000 Kilometern am Tag durchfahren. Ich habe mir dann zwar Mitfahrer gesucht, das heißt, streckenweise hatte ich immer andere Studis oder teilweise auch einfach Leute aus Schweden. Ich bin durch ganz Lappland an einem Tag durchgefahren. Aber das ist eine Sache, die absolut nicht notwendig war, weil es eine so gute Öffi-Verbindung gibt, dass man, also das ist eine sehr deutsche, damit hat man sich vor Ort als Deutscher charakterisiert, weil nur die deutschen Studenten haben Autos in der Uni, selbst die norwegischen Studenten sagen einfach warum. Und als dann das Eis auf der Straße war, hat man auch sehr schnell kapiert, warum, weil Autofahren einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das wäre Stress, den ich mir einfach hätte sparen können, viel Geld, genau.
Ich glaube, bei mir das Größte wäre, auch wenn man in Europa ist, nehmt euch eine Kreditkarte. Ich hatte nämlich keine, weil ich mir gedacht habe, das brauchst du nicht, weil eine EC-Karte funktioniert innerhalb Europa wunderbar. Wer braucht Bargeld? Also in Tschechien, die meisten, also die zahlen auch einfach mit Karte, also keiner fragt da wirklich nach Bargeld. Jedoch, wenn man Bargeld braucht, ist es mit der normalen Karte, mit der normalen EC-Karte sehr schwer, da irgendwie Geld abzuheben. Also es geht schon, aber man muss natürlich, also ich habe jedes Mal 6,50 Euro gezahlt von meiner Bank aus, was sehr weh tut. Das heißt, man muss schon einen hohen Betrag abheben, dass sich's überhaupt lohnt. Zum einen das. Zum anderen kann ich vielleicht nur als Tipp geben, wenn man in ein Wohnheim geht, sich das wirklich richtig und gut zu überlegen, weil mir wurde zum Beispiel gesagt, als ich mit den anderen Erasmus-Leuten geredet habe und gesagt habe, ja, ich bin aus Deutschland, wurde ich dann immer komisch angeschaut und die haben gesagt, das ist ja seltsam, dass du da bist. Und ich habe gesagt, warum denn? Und dann haben die gesagt, naja, weil die Deutschen, die mögen ja so Privatsphäre, genauso wie die Engländer, die sind in einem ganz anderen Gebäude, wo in einem Korridor nur so 2 Wohnungen sind, damit man mehr Privatsphäre hat. Und ich mir gedacht habe, oh Gott, und ich bin in so einer alten Kaserne drin. Und hätte ich das vielleicht früher wissen können? Ja, hätte ich mir anschauen können, hätte ich mich woanders bewerben können. Also gerade beim Wohnheim, es ist nicht schlecht, es ist auch wirklich günstig und man kann auch wirklich Glück haben, aber man sollte da wirklich, wirklich intensiv drüber nachdenken, wo man wohnen möchte. Weil man denkt sich, es sind immer nur so ein paar Monate, aber wenn man sich unwohl fühlt, dann können sich die Monate wirklich sehr, sehr, sehr lang ziehen.
Das glaube ich sofort. Und ich hoffe natürlich, dass eure Erasmus-Erfahrungen trotzdem positive Seiten hatten, dass ihr viel Positives da auch irgendwie mitnehmen konntet. Und ihr nickt beide so ein bisschen zustimmend. Das ist schön zu hören nochmal. Also wie gesagt, es waren jetzt eure persönlichen Erfahrungen. Es war sehr wichtig, dass ihr, denke ich, auch nochmal kritische Sachen angesprochen habt, weil das vielen einfach nicht bewusst ist, dass Erasmus nicht immer nur Party-Life und Happiness bedeutet. Da hängt sehr viel mehr dran, was aber nicht bedeuten muss, dass es so sein muss. Und ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich dafür, dass ihr darüber so frei heute gesprochen habt. Und ja, Dankeschön. Mhm. Schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank auch.
Tschüss. Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.